die Gemeinde Christi, die Kirche Christi, wenn wir jetzt Gottes Volk der endzeitlichen Übrigen anschauen, im Vergleich zur universalen, weltweiten Kirche, dann stellen wir gewisse Gemeinsamkeiten zwischen beiden Gruppen fest. Es gibt Dinge, die beide gemeinsam haben. Beide, sowohl die Übrigen wie auch die universale Kirche, sind offen für die Wahrheit. Die Übrigen stellen die Wahrheit Gottes wieder her. Die Übrigen sind offen für neues Licht. Wenn ihr jetzt in die universale Kirche schaut, da wird die Verkündigung der Wahrheit an Gottes Volk in Babylon vorausgesetzt. Das heißt, wenn diesen Leuten die Wahrheit verkündigt wird und der Aufruf kommt, kommt heraus aus ihr mein Volk, dann setzt das eine Offenheit bei diesen Leuten voraus für die Wahrheit. Das ist etwas, was beide Gruppen gemeinsam haben. Die Übrigen werden gekennzeichnet durch Treue zu Christus, durch die Geduld der Heiligen. Und die universale Kirche wird gekennzeichnet durch die Treue zu Jesus Christus und die Ausdauer und die Geduld, die Bereitschaft, diesem Licht zu folgen, das sie haben. Das ist etwas, was ähnlich ist. Ein kleiner Unterschied, der hier vielleicht zutage tritt, ist der, dass die Treue der endzeitlichen Übrigen sich nicht zuletzt auch im Halten aller Gebote Gottes zeigt, eben auch im vierten Gebot, im Sabbatgebot, und dadurch vielleicht in besonderer Weise sichtbar wird, wie das bei denen nicht der Fall ist, die diesen Punkt noch nicht erkannt haben. Aber wenn sie offen sind für die Wahrheit und dann mit dieser Wahrheit bekannt gemacht werden, dann dürfen wir die Hoffnung haben, dass sie diese Wahrheit auch praktizieren wollen. Und das ist auch die Perspektive, die wir haben. Jetzt gibt es Unterschiede zwischen beiden Gruppen auch. Die Unterschiede, die ich zwischen beiden Gruppen sehe, ist, die endzeitlichen Übrigen auf der einen Seite sind eine sichtbare Gruppe. Die universale Kirche aller Gläubigen ist eine unsichtbare Gruppe. Es ist keine Organisation. Es gibt Einzelne hier und da, verstreut überall, insgesamt eine große Menge, aber es ist keine sichtbare Größe. Die Übrigen haben ganz konkrete Merkmale. Sie halten die Gebote Gottes, einschließlich des Sabbatgebotes. Sie haben das Zeugnis Jesu, den Geist der Weissagung. Sie haben den Glauben Jesu Christi. Sie haben die Geduld der Heiligen. Sie betreiben eine weltweite Mission. Das sind konkrete Merkmale, die diese Übrigen auszeichnen. Die universale Kirche im Gegensatz hat keine spezifischen Merkmale. Sie ist noch in Babylon. Es sind Christi andere Schafe, wohlgemerkt. Es sind echte Christen, es sind Schafe, es sind keine Wölfe. Ja. Es sind aufrichtige Christen in allen Kirchen. Wir könnten sogar sagen, in anderen Religionen. Ellen White sagt, dass es sogar in den Naturvölkern einzelne Menschen gibt, die dem Licht folgen, das Gott ihnen gegeben hat. Und wenn ihr Johannes 1 lest im ersten Kapitel, dann sagt der Johannes, Jesus Christus ist das Licht, das in die Welt gekommen ist, um alle Menschen zu erleuchten. Das heißt, er gibt jedem Menschen eine Chance. Die Übrigen haben eine konkrete Mission für Babylon, die dreifache Engelsbotschaft. Die universale Kirche ist aufgerufen, aus Babylon herauszukommen. Die Übrigen ist eine Sammelbewegung in der Endzeit. Die universale Kirche folgt dem Ruf und schließt sich schließlich dieser Sammelbewegung an. Ich kann euch die Kopie auch gerne zur Verfügung stellen, wenn ihr jetzt nicht mitkommt mit dem Schreiben, dann habt ihr schwarz auf weiß. Das geht. Ich habe eine letzte Folie. Da sind jetzt viele Pfeile und ich hoffe, das wird nicht zu verwirrend. Aber wir fangen links oben an. Okay, in dem Kasten links oben. Hier haben wir die übrigen ihres Samens. Okay, Offenbarung 12, Vers 17. Und auch in unserer Gemeinde, auch unter den Adventisten, gibt es treue Adventisten und untreue Adventisten. Wir sagen nicht, weil du deinen Namen auf der Gliederliste hast, deshalb bist du automatisch im Himmel. So, es gibt Untreue und es gibt Treue. Die treuen Adventisten, die ihre Aufgabe ernst nehmen, führt es dazu, dass sie missionarisch aktiv werden. Sie haben eine konkrete Mission. Das wäre der Pfeil, der nach rechts geht. Das heißt, sie verkünden die dreifache Engelbotschaft, wie sie in Offenbarung 14 geschildert wird. Die lauen Adventisten machen das nicht, aber die treuen Adventisten machen das. Und zwischen Treuen und Untreuen gibt es, so sagt die Bibel und so sagt Ellen White uns das auch, einen Reinigungsprozess. Wir verwenden gerne den Begriff Sichtung. Und dieser Reinigungsprozess führt schließlich dazu, dass am Ende in diesem großen Konflikt zwischen Gut und Böse die treuen Übrigen übrig bleiben. Und jetzt schaut, die treuen Übrigen und die Leute, die die Mission dieser Übrigen gehört haben und dem Ruf Gottes folgen, beide, die treuen Übrigen und die, die aus Babylon herauskommen, bilden jetzt eine gemeinsame Gruppe, eine Sammelbewegung. Und gegen diese Übrigen richtet sich dann der Angriff Satans, der Zorn des Drachen, wie die Offenbarung das sagt. Das heißt, so sehe ich, so verstehe ich in der Offenbarung das Verhältnis der Übrigen zu den anderen Christen. Es ist kein Grund, stolz zu sein. Wir sagen auch nicht, wir werden nur wir gerettet. Wir glauben, dass es aufrichtige Christen auch in anderen Gruppen gibt. Aber keine andere Gemeinde, keine andere Kirche hat diesen Auftrag Gottes bekommen, die Welt auf das baldige Kommen Jesu Christi vorzubereiten. Und deshalb ist es gut, siebenten Tag Adventist zu sein. Deshalb lohnt es sich, dieser Gemeinde anzugehören. Deshalb haben wir einen Auftrag, den wir freudig erfüllen können. Und das, denke ich, ist auch Einladung, andere an die anderen, sich dieser Bewegung anzuschließen. Nicht, weil die Kirche uns rettet, sondern weil Jesus Christus unser Erlöser ist. So viel mal dazu. Jetzt gebe ich freien Raum für Fragen. Da vorne war eine Frage, bitte.
Na, die erste Frage, die ich habe, ist, warum diese Texte wie Johannes 10, Apostelgeschichte, die sind ja nicht angeführt in den Texten, die bei der Erläuterung in den 27 Punkten da sind, angeführt.
Ja, ja.
Also das ist mir aufgefallen, dass gerade diese Texte nicht verwendet werden.
Macht ja nichts, weil...
Aber es wäre große Hilfe, weil sie genau das ausdrücken, was ich...
Wäre nicht schlecht, ja. Es ist immer die Schwierigkeit, aus der Fülle der Texte musst du jetzt einige herausgreifen. Und diese Texte, die jetzt unter diesen Glaubenspunkten angeführt werden, sind nie alles, was die Bibel zu einem Thema sagt. Das sind Kernaussagen und in einem Glaubenspunkt kommen ja auch unterschiedliche Aspekte zum Ausdruck. Es ist nie nur ein Thema, sondern verschiedene Aspekte dieses Themas. Und klar, die hätten vielleicht auch noch mit angeführt werden können, aber man hat eine gewisse Auswahl getroffen und da waren sie jetzt nicht dabei. Ne? Deshalb haben wir ja die Kurzbibelschule.
Die zweite Frage ist die, und zwar die Übrigen als Zielscheibe von Satans Angriffen. Könnte man das dann auch auf die versiegelten 144.000 beziehen?
Natürlich, ich meine, Satan greift auch die treuen Übrigen schon vorher an. Satan ist vorher auch nicht ruhelos. Er ist tätig und rege und er hindert diesen ganzen Missionsauftrag und alles, was davor ist, auch schon. Aber am Ende haben wir dann tatsächlich den Abschluss dieser Sammelbewegung, den Abschluss der Erlösung, des Erlösungsplanes. Und das führt natürlich dann auf den Abschluss hin, den du auch angedeutet hast. just a wolf.
Ja, also da Gott im Alten Testament keine unsichtbare Gemeinde gehabt hat, die auch gemeinsam Passa gefeiert hätte, gehe ich davon aus, dass es auch zur Zeit jetzt eine sogenannte unsichtbare Gemeinde, wie würde die miteinander Abendmahl feiern, ja, im Sinne Jesu, ja, und auch gemeinsam anbeten.
Ja.
Es sind immer, ja, einzelne Menschen, die dort sind, aber sie als die übrigen zu bezeichnen, ist eigentlich nicht richtig. Ja.
Wir haben leider nicht die Zeit jetzt gehabt, auf das Thema unsichtbare Gemeinde einzugehen. Das ist hochinteressant auch. Als ich das Thema für mich studiert habe, ist mir das ganz neu bewusst gewesen. Das ist etwas, was ich neu gelernt habe. Das habe ich so vorher eigentlich nie gekannt. Und was mir aufgefallen ist, ich fasse das jetzt in ganz wenigen Worten zusammen. Ihr könnt das nachlesen, auch in meinem Artikel, in dem Buch, das ich über die übrigen genannt habe. Dort kommt es zur Sprache und wird auch aufgegriffen von anderen. Das Konzept einer unsichtbaren Gemeinde ist eigentlich etwas typisch Protestantisches. Die katholische Kirche kennt das nicht. In der katholischen Kirche ist Gemeinde immer sichtbar. Die Protestanten vielleicht aus Opposition zur katholischen Kirche, um sich auch von der katholischen Kirche abzugrenzen, haben versucht, den Glauben auf die persönliche Ebene zu begrenzen. Und der Glaube ist etwas Persönliches, Innerliches, was ich zwischen mir und Gott ausmache, und es ist ja nie sichtbar. Und weil die katholische Kirche so weltumspannend, universal, herrschend, dominant und korrupt war, wollten die Protestanten sich in keiner Weise mit einer ähnlichen Organisationsstruktur identifizieren und haben sehr stark den Aspekt der unsichtbaren Gemeinde vertreten. Natürlich haben sie auch gesagt, da wo das Abendmahl gefeiert wird und wo das Evangelium verkündet wird, da wird die Kirche sichtbar, und solche Aussagen bei Luther finden wir auch. Aber trotzdem, verschiedene Theologen, auch protestantische, lutherische Theologen, haben darauf hingewiesen, dass das Gemeindeverständnis der Protestanten, der Lutheraner, ein sehr, sehr fragiles ist. Es ist eigentlich der Schwachpunkt der ganzen Bewegung. Die Protestanten haben bis heute kein Pendant zur katholischen Kirche und ihrem Gemeindeverständnis, ihrem Kirchenverständnis, dem entgegenzuhalten. Dazu kommt, dass viele Protestanten, das mag euch vielleicht jetzt neu vorkommen, aber es ist erwiesenermaßen so, und das ist einfach theologische Tatsache, von dem Erwählungsgedanken, von der Prädestination Gottes ausgehen. Also für einen Martin Luther, für einen Johannes Calvin, dessen 500. Jubiläumstag jetzt gefeiert wird, diese Tage, für die ist die Prädestination, die Vorherbestimmung Gottes, das zentrale Element, das die Erlösung und auch den Glauben und alles hier auf dieser Erde prägt. Und das bedeutet, wir haben als Menschen keinen freien Willen. Das stößt uns Adventisten sofort auf. Weil wir glauben immer, dass wir einen freien Willen haben und uns entscheiden können. Aber Luther, ist euch vielleicht bekannt, hat ein ganzes Buch geschrieben. Wider den freien Willen, über den unfreien Willen, über den gebundenen Willen. Wo er aufzeigt, dass in Heilsfragen, in Fragen des Heils, der Mensch keinen freien Willen hat. Luther trennt das Heil mit Gott von den alltäglichen Dingen hier auf dieser Erde. Und er sagt natürlich in den alltäglichen Dingen, ob ich mir das Auto kaufen will oder die Kleider oder jene Sachen, da hat jeder Mensch einen freien Willen. Das erleben wir ja auch so. Aber in Fragen des Heils, sagt Luther, hat der Mensch keinen freien Willen. Da ist unser Wille gebunden und da ist alles Gnade Gottes. Und Gottes Gnade, sola gratia, allein aus Gnade werden wir errettet, bedeutet, Gott in seiner Weisheit und großen Liebe hat von Ewigkeiten vorherbestimmt, wer gerettet wird. Und er hat auch von Ewigkeiten vorherbestimmt, wer verloren gehen wird. Doppelte Prädestination habt ihr bei Calvin, ihr habt das Gleiche bei Martin Luther auch. Nur nicht so intensiv, aber genau das Gleiche findet ihr bei Martin Luther auch. Doppelte Prädestination. Gott hat aus Gnade erwählt, wer errettet wird, und er hat aus Gnade erwählt, wer verloren geht. Der Mensch hat keinen freien Willen. Wir können nur das annehmen, was Gott in seiner Gnade vorherbestimmt hat. Das ist Heilsgewissheit für sie. Und das bedeutet de facto, jetzt mal ganz salopp gesagt, wie wir es in den Gemeinden immer hören, einmal gerettet, für immer gerettet. Wenn ich einmal von Gottes Willen erwählt worden bin, dann kann ich aus seiner Gnade unmöglich fallen, weil Gott ändert seinen Plan nicht. Ellen White nennt diese doppelte Prädestination von Calvin natürlich eine fatale Geschichte. Sie sagt, es ist etwas Schreckliches, weil wenn ich nicht zu den Erwählten gehöre, dann gute Nacht, Marie, weil was will ich daran ändern? Und wenn ich dazu gehöre, dann gehöre ich dazu und dann kann sich im Grunde genommen auch nichts ändern. Es entsteht ein gewisser Fatalismus, der so biblisch auch nicht vorgesehen ist. Und jetzt müsst ihr vorstellen, dieser Erwählungsgedanke, dieser Prädestinationsgedanke ist natürlich bei den Reformatoren allpräsent und prägt ihre gesamte Theologie. Und wenn Gott jetzt von Ewigkeiten her vorherbestimmt hat, wer gerettet wird, wer zu ihm gehört, wer zu seiner Gemeinde gehört, dann muss die Gemeinde ja für uns unsichtbar sein. Weil die Leute, die noch nicht geboren sind, die in der Zukunft erst noch kommen werden, sind in Gottes Prädestination ja längst mit eingeschlossen. Und deshalb sind sie unsichtbar für uns. Und deshalb vertreten die Reformatoren auch den Gedanken einer unsichtbaren Gemeinde. Dem können wir Adventisten uns nicht anschließen. Hier haben wir ein anderes Gemeindeverständnis, auch in anderen Fragen, ein anderes Gemeindeverständnis als die lutherische Kirche oder als die Protestanten. Wir glauben, dass jeder Mensch sich frei entscheiden kann. Und wir glauben, dass die Gemeinde sichtbar ist und dass alles in der Bibel darauf hindeutet, dass die Gemeinde immer eine sichtbare Größe ist. Dass Gott vereinzelt Leute woanders hat, die uns jetzt nicht so sichtbar sind, die wir nicht gleich erkennen, das haben wir gesehen, akzeptieren und anerkennen wir. Und trotzdem hat Gott eine sichtbare Sammelbewegung mit bestimmten Merkmalen, in die alle Leute aus allen Sprachen, aus allen Nationen, aus allen Völkern eingeladen sind, sich in der letzten Zeit anzuschließen, um diesen lauten Ruf der ganzen Welt bekannt zu machen. Bruder Wolf?
Ich habe noch eine Verständnisfrage. Du hast uns gesagt, zum ersten Mal wurde 1957 in diesem Buch von den SDA die Fragen beantwortet. Und die Neuauflage kam dann 2003. Ich habe das nicht ganz mitbekommen, wo ist jetzt dieser Paradigmenwechsel, die übrigen, diese Bezeichnung, diese Definition eingeflossen? 1957 bereits und dann übernommen? Naja,
wir haben natürlich jetzt nur einen Aspekt der Zeit halber aus unserer interessanten, abwechslungsreichen Geschichte rausgegriffen. Questions on Doctrine in den 50er Jahren war der Anfang. Hier sehen wir zuerst eine erste sachte, fast unmerkbare Veränderung, die aber sehr große Auswirkungen hat. Wenn ihr dann später schaut, spätere Autoren, in meinem Artikel führe ich sie auch an, die Bücher, die sie geschrieben haben und die Artikel, auf die sie sich beziehen und so weiter, dann seht ihr, dass Adventisten seitdem in verschiedensten Bereichen unterschiedliche Neuinterpretationen vorgeschlagen haben. Da gibt es Leute, die sagen, die übrigen sind überhaupt von Natur aus unsichtbar. Keiner kennt sie, nur Gott kennt sie. Es gibt Leute, die sagen, wir Adventisten sind nur Teil der übrigen, analog zu Questions on Doctrine. Es gibt andere, die sagen, nein, nein, die übrigen existieren noch gar nicht. Die übrigen sind nur zukünftig, die kommen erst noch. Das bedeutet, es ist ähnlich wie die Dispensationalisten, die sagen, erst in der Zukunft erscheint die Sache. Das bedeutet, jetzt ist die Gemeinde der Siebenten-Tags-Adventisten nicht die Kirche der Übrigen. Die kommt erst noch irgendwann in der Zukunft. Ihr habt Übrigen, ihr habt andere Theologen, sehr interessant, unsere Missiologen, also die Leute, die sehr stark praktisch arbeiten, haben im Hinblick auf die Mission unter Moslems einen neuen missiologischen Ansatz vorgebracht, den ich auch in meinem Artikel ausführlich beschreibe, der besagt, dass wir, weil wir so erfolglos waren über Jahre und Jahrzehnte hinweg in der Moslem-Mission, müssen wir einen anderen missiologischen Zugang zu den Moslems wählen. Und Sie haben jetzt angefangen, die Moslems auf ihrem eigenen Terrain geistlich anzusprechen und zu gewinnen. Das heißt, Sie nehmen jetzt, um Moslems zu gewinnen, keine Bibeln mehr, um ihnen Bibelstunden zu geben. Sie nehmen jetzt den Koran und versuchen aus dem Koran heraus Brücken zu bauen, um mit Moslems ins Gespräch zu kommen. Und das Interessante ist, dass ihr dort dann Vertreter habt, die sagen, unter den Moslems gibt es mit diesem neuen missionarischen Ansatz sehr interessante Entwicklungen. Ihr habt unter den Moslems Leute, die sich selbst und von anderen, die mit ihnen arbeiten, als Übrige bezeichnet werden. Das sind Leute, die kulturell, äußerlich, vom sozialen Verhalten und zum Teil auch vom religiösen Verhalten sich von Moslems nicht unterscheiden. Das heißt, sie versammeln sich zum Gottesdienst in einem Gebäude, das aussieht wie eine Moschee, das nicht aussieht wie eine christliche Kirche. Sie sind gekleidet wie Moslems, vom Sozialverhalten wie Moslems, vom Religiösen integriert wie Moslems. Aber sie glauben an Jesus Christus. Sie sind Nachfolger von Isa, wie er im Koran genannt wird. Sie sind Gläubige Jesus und manche von ihnen halten sogar den Sabbat. Und deshalb werden diese Leute, sie werden als Hanif bezeichnet, die Hanif. Das ist eine Formulierung, die der Koran an einigen Stellen vorschlägt, um solche Gläubigen zu bezeichnen. Und diese Gläubigen sind jetzt Leute, die unter den Moslems leben, nur durch muslimische Zugangsweisen erreicht werden und zu den Übrigen zählen und sich selbst als Übrige des Volkes Gottes unter den Moslems verstehen. Und da gibt es etliche Tausend inzwischen. Das ist natürlich eine sehr sensible Sache, weil ihr versteht, man kann nicht öffentlich über die Hanif sprechen. Das ist vor einigen Jahren passiert und hat sogar ein Bild in unserer Zeitschrift abgedruckt. Und unsere Zeitschrift wurde in diesem muslimischen Land gelesen. Und diese Leute, die sich zum adventistischen Glauben bekannt haben, sind umgebracht worden. Weil jeder, der konvertiert und seinen islamischen Glauben verlässt, dem blüht ein solches Schicksal. Und deshalb muss man sehr im Verborgenen arbeiten, so sagen sie. Und man muss schauen, wie man die Moslems erreicht. Die Voraussetzung, die Denkvoraussetzung ist die, dass Gott in allen Kulturen und auch in allen Religionen ein gewisses Maß an echter, wahrer Geistlichkeit und Spiritualität bewahrt hat. Und dass Gott auch durch die Moslems, durch den Islam, Wahrheiten bewahrt hat, die nicht schlecht sind und dass es die zu entdecken gilt. Das wirft natürlich eine ganze Reihe von interessanten und schwierigen und wichtigen Fragen auf. Wenn ich nur aus dem Koran Bibelstunden gebe und jemanden als Moslem erreichen will, natürlich, wir haben viele Anknüpfungspunkte mit den Moslems. Das wissen viele Moslems nicht. Wir können gute Freunde sein zu Moslems. Wir trinken keinen Alkohol. Wisst ihr, wie erstaunt Moslems sind, wenn sie Christen kennenlernen, die keinen Alkohol trinken? Das halten sie schier nicht für möglich. Und wenn diese gleichen Christen aus Glaubensüberzeugung kein Schweinefleisch essen, die Moslems krachen ab. Das kennen sie nicht. Das ist für sie der Inbegriff des Christentums, Alkohol und Schweinefleisch. Das gehört zum christlichen Glauben dazu, wie alles. Wir sind den Moslems in vielen Punkten sehr nah. Wir haben eine Ethik, die sich in vielen Punkten mit ihrer Ethik deckt und der Aufrichtigkeit und so weiter, der Freigebigkeit für Arme und so weiter, wo wir Anknüpfungspunkte haben. Aber wenn ihr den Koran nehmt und nur vom Koran her arbeitet, was machen wir denn da mit der Dreieinigkeit? Und ich kenne Leute, die in muslimischen Ländern gearbeitet haben, die diesen Ansatz kennen und die gesagt haben, die Leute, die hier zum Glauben gewonnen werden, zum adventistischen Glauben gewonnen werden, da werden ganz bewusst bestimmte Glaubenspunkte ausgeblendet. Alle Glaubenspunkte, die zum Beispiel mit Dreieinigkeit zu tun hat. Und das ist bei uns Glaubenspunkt Nummer 2, 3, 4, 5. Wir haben gleich 4 Glaubenspunkte nach der Bibel. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist und die Gottheit, die sich nur im Grunde genommen mit der Frage der Dreieinigkeit begründen. Für einen Moslem ist das ein Unding. Und wie ist es möglich, als Moslem sozial zu leben, gekleidet zu sein wie ein Moslem, kein Problem, aber regelmäßig in die Moschee zu gehen als Moslem, regelmäßig in der Moschee anzubeten, regelmäßig Allah anzurufen in der Moschee, wo beständig in der Moschee die Göttlichkeit Jesu in Frage gestellt wird und verneint wird? Wie ist es möglich als Moslem, wenn ich geheimer Hanif bin, gewissermaßen äußerlich von einem Moslem nicht zu unterscheiden, und ich nehme am Ramadan teil und ich nehme an den religiösen Festen und den Opferungen im Islam teil, ist das dann tatsächlich ein echter Siebenten-Tags-Adventist, der hier gebildet ist? Und das Brutale an der Sache ist, dass die Vertreter, die so arbeiten, sagen, viele dieser Hanif, viele dieser Moslems sind getauft auf den Namen Jesu, aber sie wissen überhaupt nicht, dass es die Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten gibt. Und trotzdem bezeichnen sie sich als die Übrigen, die den Sabbat halten. Wenn jemand getauft wird und Mitglied unserer Gemeinde ist, aber gar nicht weiß, dass es die Siebenten-Tags-Adventisten gibt als Organisation, was ist dann das Verhältnis dieser Person zu unserer Kirche? Und was ist das Verhältnis dieser Übrigen zur Gemeinde der Übrigen? Und ihr merkt sofort, ich meine, das knüpft an Fragen, die gestern auch gestellt worden sind. Ihr seht, dass das gleiche Prinzip, das auf die Moslems hier angewandt wird, natürlich auf viele andere Religionen und Gruppierungen auch angewandt werden kann und auch angewandt wird. Das gleiche Prinzip habt ihr unter Hindus, das gleiche habt ihr unter Buddhisten, in Myanmar, in Thailand habt ihr adventistische Gotteshäuser, die aussehen wie buddhistische Gotteshäuser, wo Mantras gesprochen werden, die aus der Bibel stammen, wo das äußere Umfeld genauso aussieht wie im buddhistischen Glauben, um die Leute zu erreichen. Und ihr merkt, wir gehen mal jetzt nicht in den Islam, wir gehen jetzt mal nicht in den fernen Buddhismus und auch nicht in den Hinduismus. Wir bleiben jetzt mal in unseren Breitengraden und wir schauen uns die Zielgruppe an von Leuten, die wir erreichen wollen. Und das sind nicht in erster Linie die Moslems oder die Buddhisten, das ist der sogenannte säkularisierte Mensch. Und ihr seht genau die gleichen Missionsprinzipien, die wir für den säkularisierten Menschen auch anwenden wollen. Wir sagen, wie erreichen wir den säkularisierten Menschen mit dem Evangelium? Am besten so, dass vom Evangelium wenig zu merken ist. Wir entfernen alle religiöse Symbolik, wir gestalten unsere Gottesdienste um, wir reden säkularisiert, weltlich von Gott reden, als ob das möglich wäre. Wir versuchen, den säkularisierten Menschen auf seinem eigenen Terrain zu erreichen, weil wir davon ausgehen, dass auch er eine tiefe Spiritualität besitzt, die authentisch ist und echt ist und deshalb als solche auch anerkannt werden muss. Und was wir dadurch machen, und das ist uns oft nicht bewusst, ist, dass wir die Leute, die am wenigsten vom Evangelium wissen, diejenigen, die vom Evangelium null Ahnung haben, bestimmen lassen, wie das Evangelium auszuleben ist und wie Gottesdienst zu gestalten ist. Und wir machen, um unsere Gottesdienste missionarisch zu gestalten, ist ja ein lobenswerter Aspekt, wir wollen ja Leute erreichen, berauben wir uns am Ende des letzten Stückes, das uns noch heilig ist, wo wir dem heiligen Gott auf seinem Grund und Boden, sage ich mal, unter seinen Prämissen, das ist vielleicht der bessere Ausdruck, tatsächlich begegnen wollen. Und wir lassen die Leute, die am wenigsten von Gott Ahnung haben, und die dieses Evangelium nie gehört und verstanden haben, bestimmen, wie Anbetung und Gottesdienst und Lieder und all das auszusehen hat. Und indem wir uns an die anderen anpassen, hat es auch unweigerlich eine Auswirkung auf unsere eigene Botschaft. Und die wir erreichen wollen, erreichen wir mit dem eigentlichen Anliegen vielleicht nur ganz, ganz schlecht.
Wir haben Pfingsten ein Zitat gelesen an einem Ort, das habe ich am allerwenigsten erwartet. Wir waren in Friesland auf einem Bauernhof und haben Produkte von Schafen eingekauft. Ja. Und dann sehe ich ein Zitat an der Wand, das habe ich dann abgelichtet. Von einem Namen hätte ich nie erwartet. Das ist ein ganz anderer Zusammenhang. Albert Einstein. Und Albert Einstein, die haben das dort auch zitiert, hat mal gesagt, wer ein sündloses Schaf einer Schafherde sein will, muss eben ein Schaf dieser Schafherde sein. Also analog zu dem Gedanken der Übrigen. Ja? Das kann nicht, das muss sichtbar sein, das kann nicht im Geheimen sein. Ja? Mhm. Ich meine, so dramatisch das natürlich auch ist, wir haben ja, ich muss sagen, wir haben einen Schwiegersohn, der ist Moslem. Und das ist nicht sehr einfach, aber ich habe einen sehr guten Zugang zu ihm. Und wir sprechen viel über diese Dinge. Ja? Aber ich habe auch entdeckt, dass sehr viele Menschen, auch Christen, keine Ahnung haben und hier überhaupt nicht differenzieren können. Ja. Und ich verweise dann immer auf das Buch von Bruder Heinz, der das geschrieben hat, ja. Die Gegenüberstellung Islam, Christentum. Ein grundsätzliches Problem ist eben auch, dass sie keine Sünde kennen. Und da ist Vergebung sehr schwierig. Und ihr glaubt nicht, wie oft wir in dieses Fettnäpfchen treten. Ja. Du weißt nie, wann du ihm irgendwas zufügst.
Ja.
Und Vergebung ist ein Fremdwort. Und das ist ein irrsinniges Problem.
Ja.
Belastet uns alle.
Und wir müssen auch sehen, dass Moslem und Moslem nicht das Gleiche ist. Es gibt im Islam unterschiedlichsten Ausformungen von gläubigen Moslems. Genauso wie es nicht ist, wenn ich sage, der ist Christ und damit ist klar, wer er ist. Da gibt es die unterschiedlichsten Traditionen. Da gibt es Leute, die sind einfach Moslem aus Gewohnheit, ohne dass sie das groß kennen. Die haben noch nie den Koran gelesen. Wir wissen gar nicht, was drinsteht. Und sind aber sehr stolz und sehr überzeugt davon, aber mehr auf einer kulturellen Schiene, als das mehr vom Glaubensmäßigen her gemeint. Und im Christentum habt ihr natürlich genau das Gleiche. Ich suche gerade ein Zitat. Na, ich muss es suchen, ich finde es jetzt auf die Schnelle nicht. Aber wo Borgisch Hans ist es, glaube ich, der jahrelang das Zentrum für Moslem, Islam und Moslem-Mission in Newbold geleitet hat. Und er hat einen Artikel geschrieben, wo er sich kritisch mit diesen Ansätzen auseinandersetzt. Und Borgisch Hans sagt, dass zu sagen, Allah ist das Gleiche wie der Gott der Bibel, das übersieht fundamentale Aspekte, denn bestimmte Sachen sind nie von Allah ausgesagt, die in der Bibel aber über Gott ausgesagt werden. Und ich glaube, die drei Punkte, die er genannt hat, ist, im Koran wird von Allah nie gesagt, Allah ist Vater. Von Allah wird nie gesagt, Allah ist Liebe. Und von Allah wird nie gesagt, er ist Geist. Und das sind drei grundlegende Aussagen, die die Bibel über Gott macht. Gott ist unser Vater, Gott ist Liebe und Gott ist Geist. Und deshalb kann man nicht einfach sagen, jetzt reden wir über Allah und dann meinen wir schon den gleichen Gott damit, sondern da gibt es grundlegende Unterschiede, die uns auch bewusst sein müssen. Ja. Okay, bitte, du bist dran.
Ja, ich habe noch eine Verständnisfrage, und zwar bei den Übrigen. Wir sprechen immer wieder von der Gemeinde der Übrigen und von den Übrigen. Ist ein Unterschied zwischen der Gemeinde der Übrigen und den Einzelpersonen die Übrigen? Weil wenn ich jetzt auf die Folie schaue, die hier an der Tafel ist, du hast am Anfang bei den Übrigen ihre Samenstreue und Untreue. Die werden schlussendlich bei den eschatologischen Übrigen ausgesiebt und es bleiben nur noch die treuen Übrigen übrig. Aber heißt das, dass eigentlich in der Gemeinde der Übrigen zuerst Treue und Untreue sind? Und sind die trotzdem alle Übrige? Andererseits hast du auf der rechten Seite der Folie Menschen, die in anderen Kirchen sind und die schließlich auch zu den Übrigen gehören. Kann man die vorher schon als Übrige bezeichnen, die dann herauskommen?
Ja, ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so exakt trennen kann voneinander. Ich glaube, dass die Übrigen in der Bibel immer im Zusammenhang erwähnt werden mit einer konkreten Gruppe von Leuten, die bestimmte Merkmale haben. Insofern wären die jetzt aus Babylon herauskommen, wenn sie noch in Babylon sind, noch nicht die Übrigen, sondern meine Schafe, treue Kinder woanders. Aber ich würde sie noch nicht als Übrige bezeichnen. Als Übrige würde ich sie dann erst bezeichnen, wenn sie dem Ruf gefolgt sind und Babylon verlassen haben und sich dieser Endzeitsammelbewegung angeschlossen haben. Sie sind gewissermaßen, deshalb habt ihr auf der anderen Folie die Ähnlichkeiten gesehen. Es gibt Ähnlichkeiten, wo die beiden Gruppen ähnlich sind. Beide lieben die Wahrheit, beide sind offen dafür, beide lieben Jesus Christus und wollen ihm folgen. Das ist da, aber hier fehlt vielleicht noch die Fülle des Lichts und auch die Erkenntnis, in welcher Zeit man lebt und was unmittelbar bevorsteht. Und das trägt dann zu dieser Dringlichkeit bei, die dann auch diese Sammelbewegung am Ende der Zeit entwickelt, um die ganze Welt zu erreichen. So, also ich würde sie noch nicht als Übrige bezeichnen, sondern eher die Gruppe von Leuten, die diese Merkmale hat, zu der sie dann dazugehören. Und das ist dann eine große Schar, versteht? Da müssen wir größer denken als Siebenten-Tags-Adventisten. Und da ist dann vielleicht die Organisation per se rückt in den Hintergrund, aber es gibt trotzdem Merkmale, die Leute dieser Gruppe alle tragen und die sie einen und die sie auszeichnen. Und in irgendeiner Form sind sie miteinander organisiert und sichtbar. Das ist das, was ich sagen würde. Da und dann, oder da vorne war auch noch der Ernst.
Ja, es passt jetzt natürlich jetzt da gleich nicht mehr dazu, aber ich wollte noch zu Christengott und Allah eine kleine Geschichte, ganz kurz. Wir haben eine Persienreise gemacht mit Bruder Maurer und der Reiseleiter, den wir hatten, der war natürlich nach ein paar Tagen überrascht, was wir für eine seltsame Gruppe von Christen sind, aufgrund der Dinge, die du schon aufgezählt hast. Und in der weiteren Folge und zwischen Besichtigung und Einsteigen in den Autobus, und weil er gehört hat, dass ich schon, bevor ich Christ geworden bin, auch den Koran gelesen habe, ist er dann doch einmal zu mir gekommen und hat mich gefragt, was denn jetzt dafür so ein Unterschied zwischen dem Christengott und Allah wäre, wenn er uns da so sieht, meint, da wäre nicht viel Unterschied. Jetzt habe ich in der Schnelle natürlich nicht gewusst, was ich sagen sollte, und habe nur die Gegenfrage gestellt, ob er ein erlöster Mensch ist. Und hat er gesagt, das ist er nicht. Habe ich gesagt, ich bin ein erlöster Mensch. Das wäre der Unterschied.
Ja, wie kann ein anderer Christ erkennen, wo die richtige Gemeinde ist, wenn sie nicht in rechter Weise bezeugt wird? Ja, wenn ich das Licht auf Sparflamme drehe, dann sagt der andere, da brauche ich nicht hingehen. Ne? Mhm. Aber wenn das Licht leuchtet, dann wird er sagen, aha, da muss ich hingehen. Ne?
Du hast recht. Und insofern hat es eine sichtbare Dimension. Kommen wir nicht drum herum. Überall in der Bibel. Gebt mal da hinten die Gelegenheit denen, die vielleicht noch nicht geredet haben. Ha?
Kurz. Dieses Buch Questions on Doctrines, ist der Kommentar von Bruder Knight ein offizieller oder ist das sein Kommentar zu den einzelnen Themen oder Fragen?
Das ist sein Kommentar.
Sein Kommentar.
Sein Kommentar. Okay. Er ist George Knight ist ja ein bekannter Theologe, etliche seiner Bücher sind ins Deutsche übersetzt worden. Er hat sich intensiv mit der Adventgeschichte beschäftigt und er hat einen Doktorstudenten gehabt, der seine Dissertation über dieses Buch Questions on Doctrine geschrieben hat, wie das zustande gekommen ist und die Auswirkungen und so weiter. Und ich glaube, er hat Einsichten davon genutzt, um dieses Buch neu aufzulegen. Er hat eine sehr, sehr interessante Einleitung dazu geschrieben, die einem hilft zu verstehen, was damals abgelaufen ist, auch hinter den Kulissen, wie es dazu gekommen ist, warum diese harschen Reaktionen gerade von Andreasen waren, wie Andreasen am Ende zurückgekommen ist und das bereut hat auch, aber dann war der Schaden in der Gemeinde angerichtet. Und das ist was bis heute unsere Reihen beschäftigt hält, gerade jetzt was die Frage der Natur Jesu angeht. Da denken manche, das ist der Litmus-Test, um die Rechtgläubigkeit zu machen, aber die Kommentare sind von ihm. Und das ist zu haben, das könnt ihr kaufen über Andrews University Press. Am leichtesten kriegt er es, wenn er zum Hannes Kova in die Bibliothek geht. Vielleicht hat er noch ein Exemplar da oder sonst über den EBC, den Adventist Book Center, können euch das Buch bestimmt besorgen. Das ist leider nur auf Englisch. Ja. Das Buch ist auch nie ins Deutsche übersetzt worden, meines Wissens nach. Und ja, wohl dem, der Englisch kann und liest. Ja. Ich glaube, wir müssen Schluss machen. Ich danke euch ganz herzlich von meiner Seite. Es hat mir Spaß gemacht mit euch. Ich weiß, es sind einige Gedanken dabei, die euch bewegen. Ich kann mir denken, dass es einige Sachen sind, die in eurem Denken noch nicht abgeschlossen sind. Und das ist ja auch gut so. Das war ein Anfang. Wichtig für euch ist, dass ihr diese Gedanken weiterdenkt, dass ihr eure Bibel studiert. Und dass das vielleicht ein Beitrag war, der euch angeregt hat, in bestimmten Weise intensiver über das Thema nachzudenken.